Es freut mich, dass wir ein neues Studium der Heiligen Schrift beginnen können, und das ist diesmal der Römerbrief. Der Römerbrief sowie andere Briefe des Neuen Testamentes sind geschrieben von dem Apostel Paulus, und der Apostel Paulus ist, wenn man so will, der Jünger, den sich Jesus aussuchte, nachdem er schon die Erlösung das Werk hier auf Erden getan hatte, aber ihm fehlte noch der 12. Jünger. Und so kam er extra und erwählte sich den Paulus. Er bildete ihn aus in der Wüste Arabiens 3 Jahre, bis das der Paulus gelernt hat. Und dann wurde der Paulus der große Verkündiger. Der reiste in der damaligen Welt herum, um das Evangelium Gottes überall hinzubringen, ganz besonders den Heiden. Und sicherlich eines seiner Ziele, die er in seinem Geist hatte, war Rom. Er wollte auch nach Rom, damals die Stadt, wo der Kaiser lebte, damals sozusagen die Hauptstadt des Imperiums. Da wollte er das Evangelium vor allen Dingen auch verkündigen. Aber da er bis dahin noch nicht dahin gekommen war und Gottes Vorsehung es anders geleitet hatte, schreibt er diesen Brief als ein Grund zu sagen, ich wollte kommen, aber bisher konnte ich nicht. Und so schreibe ich euch, damit ich etwas Schriftliches schon im Voraus sende, um auch Rom nicht auszulassen aus dem Gebiet, das ich habe, damit ich das Evangelium verkündige. Paulus geht also nach Rom durch seinen Brief, noch bevor er persönlich da ankommt. Paulus kommt erst in Rom an, am Ende seines Lebens. Er kommt erst in Rom an, nicht als Freier, sondern als Geketteter, als Gefangener. Dennoch hat er von der römischen Regierung recht große Freiheit, sodass er das Evangelium dort einige Jahre verkündigen kann, bis er sein Leben in Rom als Märtyrer lässt. Der Römerbrief beginnt mit einer Einleitung, wo Paulus sagt, in Vers 1, Paulus, ein Knecht Gottes, Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Der Römerbrief und das Evangelium ist die Botschaft der Befreiung. Und ich möchte, dass wir diesen Brief sehr eingehend studieren, dass wir verstehen die Botschaft der Befreiung. Evangelium ist die gute Nachricht. Das heißt, man kann eine gute Nachricht nur jemandem bringen, der nicht in der besten Situation ist. Jemandem, der, wo man daraus helfen muss, herauszukommen, wo er sich gefangen hat. Weil Befreiung bedeutet herauskommen aus der Gefangenschaft. Nun, ich möchte ein paar Worte sagen, bevor wir ins Thema einsteigen. Ich selber achte mich immer, dass ich als ein Erklärer der Schrift bin, der sehr einfach spricht. Aber neulich in der Praxis sagte mir eine Patientin, der ich empfohlen hatte, sie soll sich die Bibelschule anschauen, dass sie da hineingeschaut hat, aber nicht viel verstanden hat. Ja, das hat mir sehr zu denken gegeben, weil ich möchte ja jeden Menschen erreichen, der biblisch Vorgebildete, der schon gewisse Wörter kennt aus der, ich sage jetzt mal, religiösen Sprache, für den mag das nicht so fremd sein. Aber mir wurde bewusst, dass sehr viele Menschen mit der Heiligen Schrift nicht mehr viel zu tun haben. Es nicht wissen, wie verstehen. Und wenn ich dann in einer Sprache spreche, die nicht wirklich hilfreich ist, sondern auch in diesem religiösen Wesen, dann kann ich natürlich die Menschen damit nicht erreichen. Deshalb habe ich mir vorgenommen und gebetet, dass dieses Studium des Römerbriefs ein einfaches wird. Eines, das ein Kind versteht und auch jemand, der schon geübt ist im Worte Gottes. Ich hoffe und bete und glaube, dass es gelingen wird, dass es einfach, klar und ja, praktisch für den Alltag hilft. So, schauen wir doch in das Wort hinein. Ich lese die ersten Verse, damit wir ein bisschen einen Zusammenhang sehen. Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, welches er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn, der geboren ist von dem Samen Davids nach dem Fleisch und kräftiglich erwiesen ein Sohn Gottes nach dem Geist, der da heiliget seit der Zeit, der auferstanden ist von den Toten, Jesus Christus, unser Herr, durch welchen wir haben empfangen Gnade und Apostelamt unter allen Heiden, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter seinem Namen, unter welchem ihr auch seid, die da berufen sind von Jesus Christus, allen, die zu Rom sind, den Liebsten Gottes und berühmten Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist ein Satz. Paulus liebt es, lange Sätze zu schreiben oder zu diktieren. Das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Aber wir haben ja den Heiligen Geist, wir haben Gott, den wir bitten können, dass wir trotz der langen Sätze durchblicken können über das, was er erklärt. Ich lese weiter. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer Allerhalben, dass man von eurem Glauben in aller Welt saget. Und das ist ein kurzer Satz. Da drückt er sich aus und sagt, das ist eine Freude, dass ihr in Rom eine gläubige Gemeinde habt und eine gläubige Gemeinde seid. Denn Gott ist mein Zeuge, welcher mich diene in meinem Geist am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer gedenke. Das heißt, ich war noch nicht bei euch, aber ich denke an euch. Und das Gedenken heißt, er betet und wirkt für sie. Deshalb schreibt er auch den Brief. Und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's einmal zutragen wollte, dass ich zu euch käme durch Gottes Willen. Bei Paulus findet man das, dass er sicherlich seinen Willen hatte. Und Gott hatte ja auch den Willen, dass Paulus nach Rom kommt. Nur Gott weiß am besten, wann der Zeitpunkt ist. Und so will Paulus natürlich nicht vorauseilen, sondern warten, bis der Wille Gottes es vorgesehen hat, dass die Einigkeit des Willens des Paulus mit dem Willen Gottes auch in Erfüllung tritt. Das heißt, bis sich sein Wille und Gottes Wille trifft. Denn mich verlangt, euch zu sehen, auf dass ich euch mitteile, etwas geistlicher Gabe, euch zu stärken. Das heißt, sein Verlangen nach den Menschen in Rom ist nicht für sich. Er sagt, ich will kommen, damit ich euch etwas gebe. Ich will euch etwas anbieten. Dass ich zu euch käme, dann mich verlangt, euch zu sehen, auf dass ich euch mitteile, etwas geistlicher Gabe, euch zu stärken. So, ihn verlangt danach, sie zu sehen, um sie zu stärken. Das ist, dass ich samt euch getröstet würde durch euren und meinen Glauben, den wir untereinander haben. Und das ist immer so, wenn wir uns mit Menschen zusammentun, die einerlei Meinung sind oder einerlei Glauben sind, dann stärkt man sich. In dem, was man gibt, wird man selber gestärkt. Das ist, dass ich samt euch getröstet würde durch euren und meinen Glauben, den wir untereinander haben, durch die Einigkeit. Ich will euch aber nicht verhalten, liebe Brüder, dass ich mir oft habe vorgesetzt, zu euch zu kommen, bin aber verhindert bisher, dass ich euch, auch unter euch, Frucht schaffte, gleich wie unter den Heiden. So, er will nicht nur kommen, um ihnen etwas mitzuteilen unter den Gläubigen, sondern er will als Missionar kommen und mit ihnen zusammen das Feld weiten, die Gemeinde vergrößern. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Ungriechen, der Weisen und der Unweisen. Darum, so viel an mir ist, bin ich geneigt, auch euch zu Rom das Evangelium zu predigen. Das heißt, es geht nicht nur um die Gemeinde, sondern um die Mission, die er machen will, zusammen mit der Gemeinde in Rom. Und jetzt begründet er das mit den unter vielen Christen bekannten Bibelversen: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen, weil darin offenbart wird, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Gerechtigkeit und Freiheit hat viel miteinander zu tun, weil Ungerechtigkeit ist auch Unfreiheit und Gerechtigkeit ist auch Freiheit. Deshalb geht es in diesem Brief um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Es geht darum, dass etwas, was nicht stimmt, wieder aufgebaut wird. Und das müssen wir verstehen, damit wir hineinblicken können in das, was der Paulus hier schreiben möchte. So, wenn man seinen ganzen Brief nimmt, dann sieht man, dass er ja ein Hintergrundwissen hat, das durch die Zeilen zu sehen ist. Deshalb lasst uns das mal anschauen. Der Paulus ist der Schreiber. Er ist es, der sich als Knecht Gottes sieht. Und er ist es ja auch, weil Jesus hat ihn persönlich gerufen und hat ihn ausgesondert. Das heißt, er hat ihn zur Seite gelegt für dieses Werk. Paulus hat natürlich auch Zelte gemacht, um dort seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber das war nicht seine Berufung. Das war nicht das Werk, das er tat, das war, was er nebenher tat, um nicht eine Last für andere zu sein auf der finanziellen Seite. Aber er war ausgesondert für ein Werk. Das hat er ernst genommen. Deshalb sagt er, ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Das heißt, ich tue das nicht einfach so aus mir heraus, sondern ich bin berufen, dass ich schulde das der Welt. Weil Gott hat mir was beigebracht, Jesus hat mir was beigebracht. Das ist das, was ich der Welt schulde. Wem schuldet er es? Den Menschen. Welchen Menschen? Wir werden sehen im Buch, den Juden, sagt er manchmal vornehmlich, und auch den Griechen oder den Heiden, letztendlich allen Menschen. Aber warum sieht er sich als Schuldner allen Menschen? Warum sieht er sich als Missionar? Was ist es denn, was diesen Menschen fehlt, wenn er ihnen etwas schuldet? Und er sagt hier, ich bin gekommen, ihnen zu verkündigen, das Evangelium Gottes, die Botschaft der Befreiung. Das heißt, sind die hier alle gefangen? Welches er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Wir haben die ganze Heilige Schrift, das Alte Testament. Da gibt es eine Verheißung. Da gibt es eine Verheißung auf wen? Von seinem Sohn, der geboren ist nach dem Samen Davids, nach dem Fleisch und kräftig erwiesen, ein Sohn Gottes, nach dem Geist, der da heiliget, seit der Zeit, der auferstanden ist von den Toten, Jesus Christus, unser Herr. So, das Evangelium kommt also, um von Jesus zu sprechen. Er wurde verkündigt in den alten Schriften schon und er hat eine doppelte, wenn man so will, Erbschaft. Er ist Menschensohn, das heißt, er kommt aus dem Samen Davids, er kommt aus dem Sperma, so wie es hier übersetzt ist, Davids heraus, nach dem Fleisch. Nach dem Fleisch bedeutet als Mensch. Ja, das ist, er hat eine Herkunft, die kommt aus David. Und er hat auch noch eine andere Herkunft, nämlich als Sohn Gottes, nach dem Geist, der da heiliget, seit der Zeit, da er auferstanden ist. Und das ist eine andere Nachkommenschaft, nämlich er ist Gottes Sohn und ist auch Nachkomme Gottes. Und sicherlich geht es dem Paulus hier nicht nur um die Herkunft Jesu, sondern um seine Funktion, um sein Handeln. Wieso ist er derjenige, der Erlöser ist oder der Befreier der Menschheit? Worin sind sie gefangen? Warum muss er als Menschensohn und als Gottessohn kommen? Und was ist seine Aufgabe? Und hier beschreibt er natürlich, Paulus ist sehr kondensiert in seinem Erkenntnis und er presst alles in kurzen Wörtern zusammen und sagt, er ist erwiesen, ein Sohn Gottes nach dem Geist, der da heiliget. Das heißt, er ist bestätigt als jemand, der jemanden herausholt. Heiligung bedeutet, er reinigt ihn. Er macht aus ihm ein neues Wesen. Und das ist seine Funktion. Der Heilige seit der Zeit, er auferstanden ist von den Toten, Jesus Christus, unser Herr. Das ist sein Werk, das er tut, nicht hier auf Erden, sondern im himmlischen Heiligtum, aber für die Menschen hier auf Erden, durch welchen wir haben empfangen Gnade und Apostelamt. Unter allen Heiden, was aufzurichten? Den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter seinem Namen. Sehr viele Menschen, wenn sie den Römerbrief studieren, erkennen gar nicht das Ziel, das der Paulus hatte mit der Verkündigung und dem Schreiben dieses Briefes, aber auch mit seiner allgemeinen Verkündigung. Das Ziel ist die Veränderung, das heißt die Befreiung des Menschen aus einem ungerechten Zustand in einen gerechten, aus einem Gefangenen in einen Freien, aus einem Unheiligen in einen Heiligen, aus einem Ungehorsamen in einen gehorsamen Menschen. Aber dafür müssen wir ein bisschen was verstehen vom Menschen. Und der Paulus kennt die Geschichte des Menschen. Aber wir kennen sie ja, oder so manche vielleicht nicht. Deshalb muss ich sie am Anfang hier erzählen, damit wir wissen, wieso braucht jeder Mensch den Erlöser. Gott hat den Menschen gemacht, Adam, und ihn hier auf die Erde gesetzt. Gott ist ein Geist. Und Gott ist die Gerechtigkeit, die Wahrheit, die Freiheit, die Sicherheit, der Frieden. Er ist es. All das ist Gott. Und als er den Menschen schuf, schuf er ihn als Geist und als Körper. Er muss den Menschen so schaffen, dass der Mensch das ausübt, was er ja auch ausübt. Das heißt, Gott schafft den Menschen, sagt die Schrift hier am Anfang, zu seinem Bilde. Das heißt, ihm ähnlich. Und wenn Gott Gerechtigkeit ist, dann und Liebe, wie es hier oben steht, dann will er ja, dass der Mensch genauso ist. Deshalb hat er den Menschen und alles Wesen in eine Gesetzmäßigkeit hineingetan, damit sie nach dieser Gesetzmäßigkeit funktionieren. Und er hat es so gemacht, dass der Mensch, um fähig zu sein, Liebe zu üben, von Gott diese Liebe nimmt. Das ist die Gesetzmäßigkeit. Gott ist Liebe und er möchte, dass der Mensch auch Liebe ausübt. Gott übt die Liebe aus sich selbst. Der Mensch hat keine Liebe, um sie aus sich selbst auszuüben. Deshalb hat Gott ihn so gemacht, dass er auch Liebe ausübt, aber um das zu tun, braucht er eine Quelle. So muss der Mensch, um Liebe zu üben, aus Gott die Liebe holen. Weil Gott möchte, dass der Mensch genauso handelt wie er. Da Gott gerecht ist, holt sich der Mensch die Gerechtigkeit und handelt auch gerecht. Da Gott die Wahrheit ist, holt sich der Mensch, nimmt sich der Mensch die Wahrheit und tut sie. Die Freiheit ist, so holt er sich die Freiheit und gibt sie. Die Sicherheit holt er sich von Gott und gibt sie weiter. Den Frieden und gibt ihn. Nehmen, um zu geben, das wissen wir, ist das Gesetz des Universums. Das ist das Gesetz Gottes, das ist das Ebenbild Gottes. Gott will und hat alles so gemacht, dass Geben das Ziel ist. Weil er ja Geben ist. Wenn wir Liebe von Liebe sprechen, dann sprechen wir von Geben. So, Gott ist Liebe, deshalb hat er alles so gemacht, dass jeder liebt. Nur ist nicht sein Geschöpf auch Schöpfer. So muss das Geschöpf das erst aufnehmen, um fähig zu sein, es zu geben. Aber so gibt es in diesem ganzen Universum ein Grundgesetz, wo Input und Output immer da sind. Jeder muss nehmen, aber jeder kann das, was er nimmt, nicht behalten. Es muss umgewandelt werden oder weitergegeben werden. Und so hat Gott den Menschen in diese Gesetzmäßigkeit hineingetan. Und er hat dem Menschen nicht nur einen Geist gegeben, sondern auch den Körper. Und er hat diese Verbindung so gemacht, dass wenn der Mensch diese geistigen Fähigkeiten ausübt, dass er dann seinem Körper den elektrischen Strom, das heißt die Befehle gibt, durch die er handeln soll. Weil der Mensch ist kein Geist, der Mensch ist eine Seele, die Geist und Körper hat. Und in diesem Verhältnis, wenn der Mensch die Liebe Gottes ausübt und all diese Bedürfnisse, die Gott in ihn hineingelegt hat, dann macht er seinem Körper den besten Strom und somit funktioniert das wunderbar. Er hat aber den Körper auch abhängig gemacht von chemischen Mitteln, von Wasser, von Nahrung, von Sauerstoff. Dafür hat er auch eine Quelle bestimmt und das ist die Erde. Das ist das, was auf der Erde wächst. Er hat ihm ganz klar gesagt, was der Mensch essen sollte für seinen Körper. Er sollte die Chemie also nehmen nach demselben Gesetz und indem er dann handelt für das, was er geschaffen worden ist. Der Mensch wurde zu einem Zweck geschaffen. Er sollte dienen und dazu braucht er sowohl Geist und Körper. Dazu muss er alles aus der Liebe heraus tun, aber er muss auch essen, damit er das vollbringen kann. Und so hat er zwei Quellen im Wesentlichen bekommen, wo er sich füllen muss, bevor er geben kann. Gott als die Quelle für den Geist und die Erde, das sind die Pflanzen, die Gott ihm gegeben hatte zur Nahrung, als die Quelle für den Körper, für die Chemie. Und dann hätte er seinen Zweck erfüllt und sein Leben wäre für immer gegangen. Gott schafft immer Dinge für die Ewigkeit. Er schafft nicht, dass sie kaputt gehen. Er schafft nicht, dass sie sterben sollten. Deshalb haben wir kein Bedürfnis nach dem Tod. Wir nehmen ihn an, wenn es nicht mehr anders geht, weil das Leben kaputt ist. Aber warum geht das Leben kaputt? Oder warum, als der Mensch geschaffen wurde, hat Gott ihn in den Garten Eden getan? Und warum hat er ihm eine Bedingung gegeben? Des Gehorsams. Weil im Leben des Menschen bestimmt der Ort des Nehmens seiner geistigen Speise auch den Output. Bevor der Mensch geschaffen wurde, gab es in der Regierung Gottes den Luzifer, den ersten Engel. Dieser erste Engel kam auf die Idee und stellte das Gesetz Gottes in Frage. Er sagte sich, ich kann doch auch aus mir selbst leben. Ich kann aus mir selbst lieben, gerecht sein, Wahrheit sein, Freiheit sein, Sicherheit sein. Wir können das doch aus uns heraus tun. Dazu brauchen wir nicht wirklich Gott. Das war das, was den Luzifer in eine Not gebracht hat. Er sieht die Abhängigkeit von Gott zu nehmen, um das auszuüben, was sein Bedürfnis ist, als Freiheitseinschränkung. Sicherlich versucht ihm Gott das klarzumachen, dass das keine Freiheitseinschränkung ist, so wie auch der Garten oder der Baum des Guten und Bösen nicht eine Freiheitseinschränkung war. Es geht halt nicht anders. Der Mensch ist abhängig. Jedes Geschöpf ist abhängig. Aber Luzifer hat diese Dinge durcheinander gebracht, die Abhängigkeit und die Freiheit, und hat gesagt, ich muss doch, damit ich handle, doch nicht von Gott nehmen. Ich kann es doch aus mir selber tun. Und so meint er, er könne aus sich selbst leben und geben, so wie Gott. Das Nehmen ist nicht mehr notwendig. Das ist seine Haltung gegen das Gesetz Gottes, das ja sagt, du bist ein Engel, du bist zwar ein Geist, du bist geschaffen von Gott, aber du hast in dir das nicht das, was du geben musst. Du musst es zuerst nehmen. Alles, was Gott geschaffen hat, ist ein Kanal, aber alles sollte geben, nichts für sich behalten. Und so meint Luzifer, er könnte aus sich selbst leben und geben. Er verführt auch andere Engel zu dieser Annahme. Er ist weise, klug und er benutzt es, um zu verführen. Und wenn man bisher immer das Nehmen gar nicht gesehen hat, sondern nur das Geben, dann könnte man ja auf die Idee kommen, man nimmt ja gerade nicht. So konnte er die Engel verführen. Nachdem er die Engel verführt hatte und Gott ihm nicht mehr helfen konnte, weder ihm noch den Engeln, dann wollte Luzifer seine Meinung dem ganzen Universum aufzwingen. Und so entstand der Zwang im Universum, der bis dahin nicht bekannt war. Jedermann, jedes Wesen nahm und gab, ohne das Nehmen je in Frage zu stellen. Bis nicht Luzifer das getan hat. Und als Luzifer das getan hat und seine Rebellion gegen Gott beginnt, denkt er sich selber Gott, er kann aus sich selbst geben und den Zwang eingeführt hat, lässt ihn Gott dennoch am Leben, er erhält ihn. Weil er sagt sich, lasst es doch mal schauen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ist das Nehmen wirklich eine Freiheitseinschränkung? Ist das Nehmen, die Abhängigkeit von Gott, wirklich etwas Unangenehmes? Ist es ein Zwang? Und so lest er das, was dort in den Herzen dieser Engel stattfindet, wachsen. Und da Gott Freiheit ist, und als er den Menschen schuf, er ihn in Freiheit schuf, gibt er dem Menschen den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in den Garten. Warum gibt er ihm das? Weil Gott sein Vertrauen prüfen bzw. bestätigen möchte. Jeder, der nimmt, muss, bevor er nimmt, vertrauen. Und dieses Vertrauen hat Gott nicht so gebaut, dass es jemals in Frage gestellt wird. Weil es gibt ja kein Leben ohne Nehmen. Aber jeder muss es freiwillig tun. Und so auch Adam und Eva. Da sie mitten in dieser Auseinandersetzung hineingeschaffen wurden, das heißt, es gab sie schon, sagt Gott, der Mensch hat keine Wahl, ob er mir gehorcht oder nicht. Alternativen von Gott unabhängig zu sein, gibt es nicht, weil Gott hat ihn ja gemacht. Und er braucht diese Bedürfnisse, die kann ihn aus Gott holen. Aber wenn er sich davon lösen will, dann kann er das tun, weil dann käme das gleich mit dem Tod. Gott gibt also dem Menschen die Klarheit und sagt ihm, schau, ich weiß, da gibt es diese Auseinandersetzung, ob du von mir abhängig sein sollst oder nicht. Diese Abhängigkeit kann ich dir nicht abnehmen. Du bist gemacht, frei zu handeln. Du hast einen Auftrag. Alles, was du tust, die Befriedigung aller deine Bedürfnisse, macht dir Freude. Aber du musst, wenn du es nicht willst, kannst du auch sterben. Diese Wahl gab es bis dahin im ganzen Universum nicht. Den Menschen wurde sie gegeben, weil das hier in Frage gestellt wurde. Aber da der Mensch so gemacht wurde, dass er sich selbst nichts Böses antun kann, warum sollte er denn je essen von dem Baum des Guten und Bösen, um zu sterben? Weil der Tod ist ja kein Bedürfnis davon. Und da der Tod kein Bedürfnis ist, ist es auch keine Gefahr, den Menschen in diese Glaubensprüfung zu bringen. Somit übervorteilt Gott den Menschen oder überfordert Gott den Menschen nicht. Deshalb vergehen die Tage, wir wissen nicht, wie viele Tage, und eines Tages ist die Schlange, Luzifer, der sich als Schlange verkleidet, auf diesem Baum. Und die Eva kommt vorbei, und sicherlich kann er die Eva nur locken anhand ihres Bedürfnisses. Weil das schreit in uns, wir brauchen Erkenntnis. Aber wie viel hat er denn anzubieten von dem, was der Mensch braucht? Wie viel hat Luzifer, wie viel hat ein Engel zu geben oder anzubieten, dass man von ihm nimmt, dass ihn stillen könnte? Weil er hat Ungerechtigkeit. Aber die Ungerechtigkeit, die er hat, die braucht der Mensch nicht. Also muss er diese Ungerechtigkeit als Gerechtigkeit verkaufen. Weil der Mensch wird nur auf Gerechtigkeit anspringen, auf Ungerechtigkeit nie. Weil er ist ja gemacht worden im Ebenbilde Gottes. Und nur Gott hat die Gerechtigkeit, die der Mensch braucht, damit er sie umsetzt. Also muss Luzifer, so wie er sich als Schlange verkleidet oder durch eine Schlange wirkt, letztendlich das, was er wirklich anzubieten hat, unter etwas anderem anbieten, als was es scheint. Also bietet er Ungerechtigkeit an als Gerechtigkeit. Er bietet die Lüge an als Wahrheit. Er bietet die Gefangenschaft an als Freiheit. Er bietet die Unsicherheit an als Sicherheit. Er bietet den Krieg an als Frieden. Er bietet das Unwohlsein an als Wohlbefinden. Er bietet die Unkenntnis an als Erkenntnis. Er sagt, Eva, du willst doch schlau sein. Komm und nimm an, dann erkennst du das Böse oder das Gute. Du wirst sein wie Gott. Er wusste nicht, dass das alles eine Lüge ist. Er bietet die Trauer an als Freude. Damit hat nun der Mensch eine Wahl. Und Gott hat ihm ja gesagt, wenn du isst vom Baum, dann stirbst du. Aber wenn nun Luzifer den Baum nicht als tödlich verkauft, sondern als lebensspendend, als erkenntnisspendend, als genau das, was unseren Bedürfnissen spricht, dann ist jetzt die Eva steht sie vor einer Wahl. Stimmt das jetzt, was Luzifer sagt, oder stimmt das, was Gott gesagt hat? Wenn ich esse, sterbe ich oder lebe ich? Werde ich ein höheres Wesen oder bleibe ich so, wie ich bin? Und so vertraut Eva aus einem nicht bekannten Grunde und auch nicht erklärbaren der Schlange. Sie hört auf, von Gott zu nehmen und beginnt von Satan, von Luzifer zu nehmen. Und damit isst sie von der Frucht. Und damit wird sie aus einem Wesen, das bis dahin Gerechtigkeit als Wesenszug hatte und Liebe, dass sie jetzt Ungerechtigkeit tut. Sie wird jetzt zum Anwalt der Lüge. Sie läuft zu ihrem Mann und erklärt ihm eine Lüge als Wahrheit. Sie tut genau dasselbe, was sie von der Schlange genommen hat. Nur das kann man tun. Schaut, das Gesetz ist eindeutig. Jeder Mensch kann nur geben, was er vorher genommen hat. Ein Wasserhahn kann nur Wasser geben von dem Wasseranschluss, an dem er angeschlossen ist. Ist er aber an einer Ölanschluss angeschlossen, dann kommt Öl aus dem Wasserhahn. Es kommt aus unserem Geist nur das heraus, was der Geist aufnimmt. Ja, er verarbeitet es, aber es kann nichts anderes herauskommen als das, was man hineintut. So, als Eva nimmt vom Bösen die Erkenntnis anstelle, wird sie zur Unkenntnis. Sie wird zur Lügnerin. Sie geht und verbreitet eine Lüge von Gott ihrem Ehemann und sagt, es stimmt nicht, was Gott gesagt hat. Schau mich an, ich bin ein höheres Wesen geworden. Diese Frucht ist nicht nur die beste, sie schmeckt nicht nur am allerbesten von dem, was du je gekostet hast, aber sie macht weise, schau mich an. Und so kommt Adam in dieselbe Gefahr, in dieselbe Situation, wo er wählen muss, in wen setze ich mein Vertrauen, um zu nehmen? Und aus unerklärbaren Gründen. Es ist nie erklärbar, dass man einem Geschöpf mehr glaubt als dem Schöpfer. Dass die Eva einer Schlange glaubt, ist nicht erklärbar. Dass der Adam seiner Frau, die aus seiner Rippe genommen wurde, glaubt, ist nicht erklärbar, dass er nicht sagt, hallo, das ist doch nur ein Geschöpf, ich habe doch einen Schöpfer, den kann ich fragen, um was es geht. Das ist nicht erklärbar. Das Misstrauen des Menschen, das er gegen Gott hervorbringt, ist grundlos und unerklärlich. Aber er tut es doch. So hört auch Adam auf, von Gott zu nehmen und nimmt von der Schlange. Er nimmt das, was die Eva von der Schlange genommen hat und ihm anbietet. Und in dem Moment, wo er von dieser Frucht isst, wandelt sich die Gerechtigkeit in ihm in Ungerechtigkeit, die Wahrheit in Lüge, die Gefangenschaft, die Freiheit in Gefangenschaft, die Sicherheit in Unsicherheit, der Frieden verschwindet und wird Krieg, das Wohlbefinden wird Unwohlsein, die Erkenntnis wird zur Unkenntnis und die Freude wird zur Trauer. Das Kleid des Lichtes, womit sie umgeben waren, verschwindet. Und Adam und Eva haben Angst. Das erste Mal, dass ein Mensch Angst empfindet. Hier davor, als er von Gott nahm, gab es keine Angst. Angst ist die Folge des Irrtums, der Annahme von etwas, was nicht stimmt. Und sicherlich das Umsetzen desselben. Aber man kann nicht, dem man vertraut, von dem nimmt man. Und was man von Luzifer nimmt, so wird man. Jesus hatte dieselbe Geschichte. Diese Geschichte, die ist eine meiner Lieblingsgeschichten, aber sie zeigt auf, dass das, was man tut, was man gibt, zeigt, von wo man nimmt, auch wenn das Nehmen einem verborgen ist. So, in Johannes Kapitel 8, da geht es um die Gefangenschaft des Menschen. Und Jesus sagt so, ab Vers 31, da sprachen nun Judas, Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, so ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworten sie ihm, wir sind Abrahams Samen, sind nie Knechte gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Das heißt, eines der schlimmsten Zustände des Menschen ist, dass er seine Gefangenschaft gar nicht sieht. Er denkt, er ist frei, wenn er gefangen ist. Er denkt, er ist gerecht, wenn er ungerecht handelt. Als Adam sich nackt sieht, als Adam dann vor Gott gerufen wird, was gibt er von sich? Liebe oder gibt er Anschuldigung? Er ist sich nicht mehr bewusst seiner selbst. Das wird in der Bibel als Blindheit beschrieben. Man ist jetzt, hat man eine völlige Konfusion zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, zwischen Lüge und Wahrheit. Man sieht sich selbst nicht. Man sieht zwar, was der andere tut, ganz genau. Das können wir genau beurteilen, das ist wahr oder unwahr. Aber uns selbst sehen wir nicht, wenn wir die Lüge sagen und meinen, wir sagen die Wahrheit. Wir sehen uns nicht, dass wir gebunden sind und denken, wir sind frei. Na, antworten sie ihm, wir sind Abrahams Samen, sind nie Knechte gewesen. Jesus antwortet ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Und jetzt erklärt er auch ein bisschen weiter nach hinten. Vers 42. Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Selbstverständlich, oder? Wenn ich von Gott nehme, dann was kommt aus mir heraus? Liebe. Denn ich bin ausgegangen und komme von Gott. Denn ich bin nicht von mir selber kommen, sondern er hat mich gesandt. Warum kennt ihr denn meine Sprache nicht? Denn ihr könnt ja mein Wort nicht hören. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Das sind wunderbare Worte. Die Schlange kann dir noch so viel anbieten als Wahrheit, aber alles, was er anbieten kann, ist Lüge. Er kann dir kein Leben anbieten. Alles, was er anbietet, ist Tod. Und wieso ist er ein Mörder von Anfang an? Wen hat er zuerst umgebracht? den Abel. Ja, der Kain hat die Tat vollbracht, aber von wem getrieben? Wessen Kind war Kain? Er war Adam und Evas Kind, aber er kam auf die Welt mit dieser Natur, mit diesem Selbstbetrug in sich, wo er denkt, er ist Gott, er kann handeln von sich aus. Er ist ein Mörder von Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen. Ich aber, weil ich die Wahrheit sage, so glaubt ihr mir nicht. Welche unter euch kann mich einer Sünde zeigen? Das heißt, zeigen, dass ich etwas anderes tue, außer die Wahrheit, die Gerechtigkeit. Und was haben sie versucht zu tun mit ihm, als er das gesagt hatte? Genau das, was ihn vorausgesagt hat, nämlich zu töten. Hätten ihn Gottes Engel nicht geschützt, hätten sie ihn auf der Stelle getötet. Die, die sagen, sie sind frei und Abrahams Kinder. So, die Veränderung im Menschen macht das Leben nicht mehr möglich. Er wird zum Selbstmörder, er wird zum Zerstörer von sich selbst und seiner Umwelt. Den Schöpfungszweck, für den er kam, ihn zu erfüllen, für den Gott gemacht hat, ihn zu erfüllen, den kann er jetzt nicht mehr erfüllen. Weil Adam geht nicht mehr freundlich mit der Eva um, sondern sagt, sie ist die Schuldige, damit wir in diesem Schlamassel sind. Er ist nicht mehr derselbe wie davor. Deshalb werden wir das sehr eindrucksvoll studieren im Römerbrief, dass wir erkennen, dass der Mensch ungerecht ist. Deshalb kommt ja das Evangelium und sagt, es ist eine Kraft Gottes, die aus einem Ungerechten einen Gerechten machen kann. Sie kann von hier, von diesem Gefangenschaft des Bösen, den Menschen wieder zurückbringen in die Freiheit des Kindes Gottes. Und das ist nur durch den Glauben möglich. Aber es ist nicht nur durch den Glauben möglich, sondern es muss möglich gemacht werden durch eine Person. Und diese Person ist das Evangelium. Es ist der Sohn Gottes, es ist Christus. Hier ist der Zustand des Menschen. Die obrige Hand ist Gottes Hand. Die untere Hand ist Adam in seiner hilflosen Situation. Wieso ist Gott getrennt von Menschen? Gott kann ihn nicht mehr erreichen, weil Gott hat Adam nicht gemacht, dass er ihn festhält. Gott hat Adam gemacht, dass nur er nehmen kann und dann nur der Mensch von Gott nehmen kann und der Mensch sich von Gott getrennt hat, kann Gott die Hand ihm nicht mehr reichen. Er ist zwar da, er steht zur Verfügung, aber der Mensch kann nicht mehr von Gott nehmen. Deshalb ist der Mensch ganz von Gott getrennt. Die Veränderung im Menschen ist endgültig. Er kann sich nicht mehr für Gott entscheiden, weil er denkt, er ist selber Gott. Er ist völlig blind, was seinen geistigen Zustand angeht, hat keine Hilfsbedürftigkeit. Das hier ist nur ein Bild, das wir sehen, die Situation. Wenn der Mensch selbst sieht sich nicht in der Hilfsbedürftigkeit. Deshalb können die Menschen noch so auf die Straße gehen und sagen, Christus ist für dich gestorben. Sagen sie, ja, und warum? Ich brauche ihn doch nicht. Der Mensch sieht seine Hilfsbedürftigkeit nicht. Niemand kann an seiner Stelle handeln. Wie kann er dann wieder aus dieser Situation herauskommen? Wie können die herauskommen, die ihre Hilfsbedürftigkeit sehen? Einzige Lösung ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Aber er braucht, so wie Paulus hier schreibt, wie kann er denn beide vereinen wieder? Wie kann er den Menschen mit Gott wieder versöhnen? Weil nur von Menschenseite kann man die Versöhnung schaffen. Aber deshalb muss er von Gott kommen, um von unten dann den Menschensohn, er wird auch der Nachkomme Davids, steht hier nach dem Sperma Davids. Er muss also von dem Samen der Frau kommen Und er muss auch als Gottes Sohn, als Nachkommen Gottes kommen, um dieses Werk der Erlösung zu vollbringen, um aus der Trennung von Gott wieder die Verbindung herzustellen. So fassen wir kurz zusammen. Der Mensch ist in einem ungerechten Zustand. Er ist in einem Zustand, in dem er gefangen ist. Gott muss ihn diese Gefangenschaft klar machen, damit er überhaupt will, da rauskommen. Und Gott sorgt dafür, dass wir das sehen. Und er bietet uns eine Lösung an. Diese Lösung ist sein Sohn. Es ist der Glaube Jesu Christi. Es ist sein Leben. Es ist das, was er getan hat, was wir auch in Anspruch nehmen können durch den Glauben und es werden können wie er. Deshalb ist er ein Sohn, der da heiliget. Das heißt, er kann uns befähigen, wieder das zu tun, wozu wir gemacht worden sind, unseren Ursprungszustand wieder zu haben. Deshalb ist das Evangelium nicht eine Theorie, nicht die Vermittlung nur einer Botschaft. Ja, sie beinhaltet eine Botschaft. Aber die Botschaft beinhaltet eine Person, durch die alleine die Lösung unseres Problems zustande kommen kann. Und das wollen wir in diesem Vierteljahr, in diesen 13 Betrachtungen lernen und verstehen. Ich werde versuchen, mit Gottes Hilfe es einfach zu machen. Es ist im Prinzip einfach, nur unsere Verstände sind ziemlich verdunkelt und nehmen das Einfache schwerer wahr als das Komplizierte. Deshalb möchte ich, dass wir es praktisch in unser Leben verstehen, wie Jesus Christus, er die Person, für uns die Lösung ist. Und ich freue mich aufs Studium. Und ich hoffe, es wird eines, wo wir gemeinsam wachsen, so wie Paulus hier sagt. Das ist, dass ich samt euch getröstet würde durch euren und meinen Glauben, den wir einander haben. Amen.